MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, liebe Seherinnen und Seher, bei dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. Wir freuen uns, dieses Mal wieder Thomas von der Ostensacken zu Gast zu haben. Thomas von der Ostensacken ist vielen von Ihnen vielleicht schon aus früheren Videos bekannt. Wir haben vor rund einem Jahr begonnen, eine Serie von Videos über die aktuellen Ereignisse in Syrien zu machen. Also angefangen das erste kurz vor dem Sturz von Assad und dann ein paar Folgen in weiterer Folge dann nach dem Sturz von Assad, in denen es über die eben um die aktuellen Entwicklungen gegangen ist. Und ja, mit einem Hiatus von ein paar Monaten wollen wir da gewissermaßen diesmal wieder anschließen daran. Thomas von der Ostensacken arbeitet für die Hilfsorganisation WADI e.V., die seit den 90er Jahren schon im Nordirak tätig ist. Auf jeden Fall ein großer Experte, der selber auch Anfang des Jahres in Syrien gewesen ist und sich dort selber seine Eindrücke über die Situation im unmittelbar postrevolutionären Syrien sozusagen machen konnte. Also zunächst einmal, Thomas, vielen Dank, dass du wieder hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo.
Ich möchte anfangen mit etwas, was sich auf der weltpolitischen Bühne abgespielt hat. Vor wenigen Tagen erst hat einerseits der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen den Präsidenten und den Innenminister Syriens aufgehoben. Das war ein bemerkenswerter Schritt. Immerhin handelt es sich zumindest bei Al-Sharaa bekanntlicherweise um einen ehemaligen Al-Qaida-Terroristen. Das wurde damals im Sicherheitsrat deutlich gelobt. Der US-Botschafter hat von einem klaren und starken politischen Signal gesprochen, dass in Syrien nach dem Sturz Assad eine neue Ära eingetreten sei und dass die Regierung auch wirklich ihre Verpflichtung im Kampf gegen Terrorismus und Drogen und alles Mögliche weitere sonst ernst nehmen würde. Und der syrische Botschafter hat in dieser Aufhebung der Sanktionen gegen Sharaa einen Beweis für das wachsende Vertrauen in das neue Syrien gesehen. Und nur kurz danach war Sharaa zu Gast im Weißen Haus, wurde von Donald Trump empfangen. Das ist zwar nicht ganz so kurios ausgefallen, wie sich das viele vielleicht erwünscht hätten, aber immerhin auch keine schlechte Angelegenheit für einen Ex-Al-Qaida-Mann im Weißen Haus empfangen zu werden. Praktisch parallel dazu war der deutsche Außenminister Wadephul in Syrien unterwegs und hat für einiges Aufsehen in Deutschland gesorgt, weil er dadurch einen zerstörten Vorort von Damaskus gegangen ist und gemeint hat, dort ist irgendwie alles kaputt und so, das ist so zerstört, man könne da unmöglich Menschen hierher abschieben, da hier ist ein menschenwürdiges Leben unmöglich. Also das ist wohl eine Einschätzung, die dem Optimismus, der in New York und Washington verbreitet wurde, deutlich widerspricht. Thomas, du warst eben, wie ich gesagt habe, selbst in Syrien Anfang des Jahres und warst genau in diesen Gegenden, in denen Wadephul auch diese Aussagen gemacht hat. Hat er recht? Wie ist das, die Situation dort?
Ja, er hat recht. Also es war eine erstaunlich realistische Einschätzung, die er da getätigt hat. Also von dem in Damaskus würde ich sagen, ungefähr ein Viertel der Stadt ist unbewohnbar, ein Ruinenfeld, zum Teil vermint. Das sind die gesamten nördlichen und östlichen Vororte von Damaskus, in denen Daria, glaube ich, war Wadephul, in denen Gebäude schlicht nicht bewohnbar sind, Gebiete vermint sind und eigentlich man von meiner Einschätzung auch, das müsste man alles komplett abreißen und neu bauen. Was natürlich dazu führt, da hat Wadephul, denke ich, auch recht, dass es alleine schon eine wahnsinnige Housing Crisis in Syrien gibt. Also Damaskus ist ja im Vergleich zu Aleppo oder Homs oder anderen Städten immer noch vergleichsweise wenig zerstört. Also wohin sollen Leute hin zurückkehren? Als wir damals in Damaskus mit Leuten, mit Menschen gesprochen haben, haben sie gesagt, Mieten sind wahnsinnig hoch und unbezahlbar, einfach weil es so wenig Wohnraum gibt. Und dann ist natürlich auch der Fall, dass die Menschen, die vorher in Damaskus, in den Vororten gelebt haben, sind vertrieben worden und leben größtenteils bis heute in irgendwelchen schauderhaften binnenvertriebenen Camps in Idlib oder in Nordwestsyrien oder bei irgendwelchen Familienangehörigen. Die müssten natürlich auch erstmal Priorität haben bei der Überlegung, wer kann jetzt wohin, wie zurückkehren.
Dazu kommt ja noch, dass bei vielen, die ins Ausland geflüchtet sind, eine Rückkehr in dem Sinne in ihre ehemaligen Wohnungen oder Häuser überhaupt nicht möglich ist, weil dort jetzt in vielen Fällen Flüchtlinge aus anderen Teilen des Landes wohnen. Also auch da ist es ja nicht so, dass da einfach die Häuser freistehen und darauf warten, dass die Leute zurückkehren.
Nein, und es hat ja, was man auch, eine enorme innere ethnische Säuberung in Syrien gegeben, auf allen Seiten. Das heißt, Menschen mit alawitischem Hintergrund sind an die Küste geflohen, sunnitische Araber sind eher in den Norden geflohen und schon jetzt in den gemischten Gebieten kommt es immer wieder zu Zusammenstößen, Konflikten, weil eben Rückkehrer kommen, um ihre ehemaligen Häuser oder Wohnungen zu beanspruchen, und da leben heute andere, und man hat eine neue auch ja Zusammensetzung von Orten und hat Angst, dass mit einer weiteren Verschiebung es zu neuen Konflikten kommt. Also da ist ja kein einziges Problem letztlich gelöst, was während dieser 11 Jahre Krieg entstanden ist. Und bei all diesen Diskussionen ist natürlich auch immer wichtig, hilft man damit, dass das in irgendeiner Weise Syrien eine Zukunft hat, oder verschärft man diese Konflikte? Und die Idee, jetzt irgendwie Hunderttausende oder Menschen nach Syrien innerhalb von kürzester Zeit zurückzubringen oder zurückzuzwingen, würde Konflikte verschärfen, statt sie zu lösen.
Es war in der deutschen Debatte dann immer dieses tolle Argument zu hören, ja, so wie in Deutschland die Menschen an dem Wiederaufbau des Landes gearbeitet haben nach 45 oder ab dem Mai 45, so müssten die Syrer eben auch am Wiederaufbau ihres eigenen Landes jetzt arbeiten, und deswegen müssten die syrischen Flüchtlinge heimkehren, weil anscheinend ein Wiederaufbau Syrien ohne die nicht möglich wäre. Was sagst du zu diesem Argument?
Deutsche Vergangenheitsbewältigung der unangenehmsten Art und Weise. Also erstmal haben sehr, sehr viele Syrer gegen ihre eigene faschistische Regierung demonstriert, gekämpft und so weiter, und nicht im Namen dieser Regierung den Nahen Osten verwüstet, um eine Parallele zu Deutschland zu ziehen. Es ist ja nicht so, dass deutsche Flüchtlinge aus anderen europäischen Ländern zurückgekommen sind, um Deutschland wieder aufzubauen. Es gab sehr wenige Flüchtlinge außer Juden, die aus Deutschland geflohen sind. Also insofern ist der ganze Vergleich ist komplett zynisch. Und dann leben wir im 21. Jahrhundert. Das heißt, wenn es um große Aufbaumaßnahmen in Syrien geht, wären das irgendwelche türkischen Baufirmen, die dann Wohnblocks hochziehen, wofür es heutzutage nicht mehr besonders viel manuelle Arbeit oder Trümmerfrauen braucht. Also da redet Deutschland wie ganz oft im Nahen Osten über sich selbst. Das ist ein großes Selbstgespräch, egal ob Bagdad Stalingrad ist oder Gaza das Warschauer Ghetto. Da pflegt man immer über seine eigene Vergangenheit zu reden, aber nicht über die Realität vor Ort. Das ist nichts Neues, wenn es um Nahen Osten geht.
Ein anderes Argument lautet, also das war aus dem Mund von Kanzler Merz zu hören, der Krieg in Syrien ist ja vorbei, also gibt es keinen Grund mehr für die, nicht mehr nach Hause zu gehen. Ist der Krieg in Syrien vorbei?
Jetzt, Assad ist gestürzt. So, jetzt wissen wir aus anderen Ländern im Nahen Osten, der Sturz einer Diktatur heißt nicht, dass danach Schweizer Verhältnisse herrschen. Also selbst die Regierung al-Shara kontrolliert nicht die Hälfte des Landes. Und die Hälfte des Landes, die sie kontrolliert, kontrolliert sie einerseits als offizielle syrische Interimsregierung und andererseits als HTS-Miliz. Also Idlib ist ja weiterhin nicht sozusagen Teil also das Gebiet, das vorher von al-Shara kontrolliert worden ist, ist heute immer noch letztlich von den Milizen kontrolliert und nicht von der Interimsregierung. Der ganze Nordosten Rojava ist kurdisch kontrolliert. Es gibt sowohl Verhandlungen wie Konflikte zwischen der Zentralregierung und den syrisch-kurdischen Gebieten, und es ist völlig unklar, was die Zukunft bringen wird. Und der gesamte Südwesten des Landes, Suweida, Dera, also die hauptsächlich von Drusen besiedelten und kontrollierten Gebiete, stehen auch außerhalb der Kontrolle der Zentralregierung. Das heißt, es ist völlig unklar, was die Zukunft bringen wird. Die bisherige Entwicklung ist zum Teil positiv, zum Teil ist sie sehr negativ. Es hat Massaker gegeben, es hat Vertreibung gegeben, es hat großes Blutvergießen geben. Und auf der anderen Seite kann man sagen, gewisse Entwicklungen sind im Vergleich etwa zu Libyen 2011 als durchaus positiv zu werten. Wenn man jetzt flüchtlingspolitisch das Ganze betrachtet, ist zumindest nach deutschem Recht die Frage, kann das Bundesamt die klare Aussage tätigen, dass der Zustand von Sicherheit langfristig ist oder nicht? Nicht, ob die Situation für die nächsten 3 Wochen in Ordnung ist. Interessanterweise, und ich denke, das ist auch für Österreich ganz interessant, hat eigentlich die Bundesrepublik mal festgestellt, im Irak hat sie viel zu früh entschieden, dass die Situation so ist, dass Leute zurückkehren können vor 10, 15 Jahren. Und dann hat die gesamte Lage sich noch einmal enorm verschlechtert und es kamen sehr viel mehr neue irakische Flüchtlinge. Also eigentlich ist das Vernünftige, erstmal abzuwarten, wie sich so eine Situation innerhalb von 1, 2 Jahren entwickelt, bevor man mit Widerrufsverfahren beginnt. Ne? Also wir reden ja, das Problem im Augenblick ist ein bisschen wie mit der Diskussion über 45 und Trümmerfrauen. Also es wird eine Hysterie verbreitet und man diskutiert über letztlich Luftschlösser. Also von den fast 950.000 syrischen Flüchtlingen in Deutschland, ich weiß die Zahlen aus Österreich nicht, sind ungefähr 700.000 haben keinen deutschen Pass und unterschiedliche Aufenthaltstitel. Die meisten haben Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention, den sogenannten subsidiären Schutz nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aktuell sind ein paar tausend ausreisepflichtig und von diesen paar tausend haben die meisten eine Duldung. Es sind unter 1.000, die augenblicklich ausreisepflichtig sind, von diesen über 900.000. Wenn man anfangen will, Menschen zurückzuschieben, muss man Widerrufsverfahren beginnen. Das heißt, es ist ein extrem komplizierter juristischer Aufwand, bei jedem Einzelfall zu entscheiden, ist jetzt der Asylgrund oder der Grund für den subsidiären Schutz oder für Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention entfallen oder nicht. Ich hatte letztens eine interessante Diskussion mit einem Rechtsanwalt, der meinte, dass das Bundesamt für Migration müsste mehrere tausend Leute einstellen, um überhaupt den ersten Schritt zu tun. Also jeden von diesen Fällen individuell aufzudröseln und dann zu überlegen, entzieht man den Aufenthaltstitel. Und dann hat jeder, weil es sich ja um Flüchtlingsrecht hat, also die Rechtsmittel dagegen, Einspruch vor Gericht zu erheben. Das heißt, man würde erneut deutsche Gerichte, die eh schon völlig überlastet sind mit diesen ganzen Asylfällen, noch einmal mit einer Welle von Klagen überziehen. Und so ein Widerrufsverfahren dauert in der Regel irgendwas zwischen 9 und 17 Monate. Also das ist die Realität. Also worüber die deutsche Bundespolitik spricht, sind unter 1.000 Fälle, die unmittelbar ausreisepflichtig sind. Und der Rest ist es nicht. Jetzt entsteht aber der Eindruck, ja, als würden wir darüber diskutieren, wenn jetzt irgendwie die Exekutive entscheidet, Syrien ist sicher und wir können dahin zurück abschieben, dass in 2 Monaten quasi ein Flugzeug nach dem anderen nach Damaskus abfliegt. Und das ist das Problem, weil Leute bekommen natürlich den Eindruck, wenn Politiker so darüber reden, als wäre das eine unmittelbare Maßnahme der nächsten Monate, die, wenn sie nicht umgesetzt wird, mal wieder nur zeigt, dass Politik nicht liefert. Politik kann da aber gar nicht liefern, weil der Rechtsstaat und Flüchtlingsrecht dem da einfach radikal im Weg steht und zu Recht.
Dazu kommt ja, aber das ist ja ein allgemeines Phänomen bei Flüchtlingspolitik, oft zumindest, dass diejenigen Syrer, die sich vorstellen können, nach Syrien zurückzugehen aus Ländern wie Österreich, Deutschland, aus europäischen Ländern, dass die oft ja davor zurückschrecken, wenn ihr Status in den europäischen Aufnahmeländern sozusagen ungeklärt ist, weil sie die Angst haben, wenn sie da mal wieder weggehen, dann haben sie nie wieder die Möglichkeit einzureisen. Also sozusagen die sich überlegen, dorthin zurückgehen zu können, das sind, wenn überhaupt, dann die hier einen sicheren Status haben, weil sie wissen, dass sie im Notfall wieder zurückkommen können hierher.
Genau. Also es ist bei Irak genau dasselbe gewesen. Was man wirklich nochmal betonen muss, es entsteht ja immer den Eindruck, Menschen kommen hierher, weil sie irgendwie in sozialen soziale Sicherungssysteme einwandern wollen oder sich ihre Zahnplomben machen. In Wirklichkeit geht es um Sicherheit und Papiere. Ne? Und wir haben damals auch im Irak immer die, die als erstes und wenn überhaupt versucht haben, zurückzukehren, waren Leute, die den europäischen Pass hatten. Weil zum Beispiel in Deutschland gilt, wenn du länger als 6 Monate mit nur einem Aufenthaltstitel, also selbst einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung, länger als 6 Monate außerhalb des Landes bist, verlierst du den Aufenthaltstitel. Die Absurdität jetzt bei Flüchtlingen ist, sie können ja noch nicht mal, wenn sie keinen deutschen Pass haben, für zurückreisen, um zu sehen, steht unser Haus noch. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, in Syrien mein Leben anzufangen, weil sie sofort ihren Asylstatus verlieren würden? Es hat einen Vorstoß von der damaligen noch Innenministerin Faeser gegeben, das mal für Syrer aufzuheben, dass die mal 2 Wochen, auch wenn sie also nur einen Aufenthaltstitel haben, zurückkehren können, um Familienmitglieder zu treffen, um zu sehen, wie sieht die Situation vor Ort aus. Das ist gecancelt worden. Und man sieht etwa im Falle der Türkei, weil es heißt ja immer, ja, aus der Türkei kehren die ja zurück. Die Türkei hat das gemacht. Also Flüchtlinge aus der Türkei können und konnten 2 Wochen nach Syrien reisen, ohne dass sie dabei ihren Aufenthalt, also ihren Flüchtlingsstatus in der Türkei verloren haben. Das haben sehr viele auch in Anspruch genommen. Heute hat gerade oder gestern hat Herr Dobrindt gerade noch einmal gesagt, das ist keine Diskussion in Deutschland. Es gibt ja Mobiltelefone und TikTok und Facebook. Man kann ja gucken, wie es bei einem zu Hause aussieht. Ne? Insofern ist eigentlich, habe ich früher auch beim Irak immer gesagt, also wenn man Leute unbedingt loswerden will, was nicht mein Anliegen ist, aber wenn man Leute unbedingt loswerden will, soll man sie einbürgern. Das ist die größte Sicherheit, dass sie zurückkehren. Und das ist auch etwas, was seit Jahrzehnten bekannt ist. Also die ersten Studien dazu gab es im Libanon nach dem Bürgerkrieg. Welche Libanesen sind relativ früh in den Libanon zurückgekehrt, Anfang der 90er Jahre? Das waren alle solche mit französischen Pässen. Weil niemand möchte noch einmal durch den Terror eines Asylverfahrens durch. Und das stünde an. Also man hat einmal in seinem Leben erlebt, was es bedeutet, wenn man einen Pass hat, der überhaupt nichts wert ist, was ein syrischer Pass war. Weil im Prinzip der syrische Pass hat über Jahrzehnte jedem gesagt, du kannst wie der letzte Dreck behandelt werden. Ne? So. Und die Vorstellung, dass das noch einmal im Leben passiert, also man noch einmal irgendwo in einem Nachbarland hockt, versucht nach Europa zu kommen und diesen Prozess erneut zu durchlaufen, weil man seinen Anspruch auf Asyl oder auf Duldung oder auf was immer verloren hat, ist das größte Trauma, das jeder Flüchtling hat.
Du hast das Beispiel Libanon erwähnt, aber das ist ja wirklich ein universelles Phänomen, egal ob man über Marokkaner in Spanien spricht oder über Mexikaner in den USA, es ist überall dasselbe Phänomen. Was mich interessieren würde im Zusammenhang mit der Diskussion in Deutschland jetzt, da hast du ein Facebook-Posting geschrieben, den du nochmal daran erinnert hast, ganz vorsichtig, dass diese Vorstellung, die in Europa vorherrschend ist, dass alle Syrer, die hierher gekommen sind, unbedingt ihr ganzes Leben auf nichts anderes gewartet haben, als endlich nach Europa kommen zu können, dass diese Vorstellung völlig abwegig ist und die wollten nicht nach Europa, sondern hatten eigentlich ursprünglich was ganz anderes im Sinn, wenn sie schon gezwungen waren, ihr Land zu verlassen.
Ja, also wenn man jetzt nochmal rückblickt, also auf diesen Sündenfall Syrien, wie ich das immer nenne, und ich arbeite gerade auch an einem Rückblick für ein Buch, das ich herausgebe, also es ist fast absurd, dass Reuters 2012 es eine Meldung wert war, dass die ersten 36 syrischen Flüchtlinge in Italien angekommen sind. Im ganzen Jahr 2012 hat das UNHCR 55.000 syrische Flüchtlinge registriert. Ja, und 2 Jahre später war es die größte Flüchtlingskatastrophe nach 1945. Was Syrien wirklich ausmacht und was mir noch einmal klar geworden ist, auch im Rückblick, ist, die Leute wollten nicht weg. Also sie sind in Syrien geblieben, sie sind in den ersten Jahren innerhalb von Syrien als Binnenvertriebene sozusagen von einem Ort an den anderen geflohen. Sie sind in den Jahren darauf in die Nachbarländer massiv geflohen oder vertrieben worden, also in die Türkei, in den Libanon, nach Jordanien. Und selbst von da sind sehr, sehr wenig dann erst nach Europa gekommen. Also die Zahlen schnellen erst ab 2014 in die Höhe und 2015 brechen dann alle Dämme, auch weil man die Versorgung von vor Ort nicht weiter aufrechterhalten hat. Also man vergisst ja immer, ab 2013 sinkt internationale Hilfe für die Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien so weit, dass 2014 das UNHCR sagen muss, wir müssen alle Hilfe halbieren. Das ist einer der Gründe für die größere Flüchtlingswelle. Und ich erinnere mich noch gut, ich war im Februar 2016 in Lesbos, um da über die damalige Flüchtlingskrise zu berichten. Und es kam damals die Boote mit ganz, ganz vielen Frauen und Kindern aus Aleppo, weil das die Zeit war, als mit russischer Hilfe sozusagen ganz Aleppo zurückerobert wurde von Assad und den Russen, war Winter. Und diese Boote kamen an und Menschen, eine furchtbare Überfahrt im Winter, im Dunkeln von der Türkei nach Lesbos. Menschen küssten den Boden, sagten, ich bin aus Aleppo, ich wollte nie Aleppo verlassen. Natürlich ist 10 Jahre später auch der Fall, dass Leute, die damals nicht gehen wollten, sich jetzt in Europa ein neues Leben aufgebaut haben, Kinder vielleicht zur Schule gehen und dann eine Rückkehr auch wahnsinnig schwierig wird. Ich kenne dies aus zum Beispiel im Irak. Also wenn Töchter zum Beispiel hier groß werden, in die Schule gehen, integriert sind, für die ist die Vorstellung, jetzt irgendwo in Syrien neu anzufangen, nachdem man Leben in Europa kennengelernt hat, ein absoluter Horror. Also ganz, ganz, ganz viele Familien, die aus Irakisch-Kurdistan etwa, die aus Europa zurückgekehrt sind nach Irakisch-Kurdistan, sind wieder zurückgekommen wegen den Kindern, weil die gesagt haben, wir halten das hier nicht aus. Das ist ein Leben, was wir so nicht führen wollen. Das sind alles Aspekte, die man emphatisch berücksichtigen muss und sich eben erneut auch klar machen, so etwas wie Syrien darf nie passieren. In dem Augenblick, wo Millionen von Menschen nicht wegen individueller Verfolgung, sondern schlicht, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort, zur falschen Religion oder zur falschen Ethnie gehören, verfolgt und werden und fliehen müssen und das ja auch anerkannt wird. Das sind ja diese Anerkennung nach subsidiärem Schutz und Genfer Flüchtlingskonvention sind ja im Prinzip Gruppenverfolgung. Also man kann als Jeside oder als Kurde oder als sunnitischer Araber oder als Alawit dort so nicht mehr weiterleben. Es geht nicht um die individuelle, was man individuell getan hat, dann bricht die ganze Idee letztlich von auch von Flüchtlingspolitik und individuellem Asyl zusammen. Und schon Hannah Arendt hat ja in den 50er Jahren mit Rückblick auf die 20er und 30er geschrieben, dass wenn diese Situation eintritt, dass schlicht und ergreifend Menschen nur wegen dem Tatsache, in welche Gruppe sie geboren sind, im Prinzip verfolgt werden und fliehen müssen, etwas so grundlegend falsch ist, dass man dieses System ändern muss. Und jetzt diskutiert man leider darüber, zwangsweise Leute dorthin wieder zurückzuschieben, statt dieses System zu reparieren, was in Syrien so grundlegend zerbrochen ist. Und wo wir jetzt augenblicklich aktuell sehen, das zerbrochene System pflanzt sich fort, etwa im Sudan. Ja, wo fast dieselbe, also wo man sehenden Auges, es hieß immer, Syrien ist die größte Flüchtlingskatastrophe des 21. Jahrhunderts, inzwischen ist es der Sudan, das macht Syrien nicht besser, es zeigt nur, im Sudan sind noch mehr Menschen Binnenvertriebene und Flüchtlinge und natürlich werden auch die irgendwann früher oder später versuchen, weil sie keine andere Perspektive haben, nach Europa zu kommen und dann geht die Diskussion wieder erneut los, statt dass wir darüber sprechen, was können wir aus dieser Katastrophe in Syrien lernen? Wo man ja gesehen hat, dass der Sturz von Assad einfach notwendig war und dass trotz all dem nach 11 Jahren die Situation heute in Syrien ungleich viel besser ist als unter Assad. Also heute hat Syrien eine Zukunft. Wir wissen nicht, ob diese Zukunft besser wird oder nicht, aber man kann jetzt nach fast einem Jahr immerhin sagen, das Leben heute in Syrien ist ungleich viel besser für ungleich viel mehr Menschen, als das unter Assad war. Und hätte man Assad vor 10 oder 12 Jahren gestürzt, auch mit westlicher Unterstützung, wäre es nie zu dieser Flüchtlingskatastrophe gekommen.
Das wird ja auch immer vergessen in dem Zusammenhang. 2015, der Sommer, in dem sich die Leute dann letztlich mangels anderer Alternativen aus der Türkei auf den Weg Richtung Europa gemacht haben. Das war ja auch der Sommer und das Jahr, in dem die Europäer und die Amerikaner und die sogenannte internationale Gemeinschaft mit dem Iran das Atomabkommen geschlossen haben. Und in der Absicht, dieses Abkommen zu erzielen, ja Syrien geopfert haben, sozusagen. Und in dem Moment auch den ganzen Menschen, die geflüchtet ist, klar geworden ist, okay, es wird kein Eingreifen gegen das Assad-Regime geben. Unsere Chance, dorthin zurückzukehren, ist gleich null.
Ist ein bisschen früher. Also ich habe ja nun wirklich viel mit Syrern zu tun gehabt. Der Kipppunkt sind die Giftgaseinsätze 2013 und Obamas rote Linie. Bis dahin hatten alle Syrer irgendwie noch gehofft. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, es gab mal die sogenannten Freunde Syriens, das waren die europäischen Staaten, die USA und einige sunnitische arabische Staaten. Also das Signal an die Syrer war, wir unterstützen euch, wir sind auf eurer Seite. Man hat die hängen gelassen. Ne? Als es dann um die Frage ging, legen wir uns wirklich mit Iran und Russland an oder tun wir das nicht? Darum ging es ja in Syrien, das waren nicht Ägypten oder Tunesien, wo niemand hinter den Regimen stand. Der wirkliche Sündenfall waren die Giftgaseinsätze 2013, als gesagt wurde, das ist die rote Linie. Der Fakt war, danach ist Assad zum Partner geworden. Assad hat Giftgas eingesetzt und dann kam diese Initiative des amerikanischen Außenministers Kelly damals zur gemeinsamen Vernichtung der syrischen Giftgasbestände, die ja Syrien zum Partner im Prinzip bei der Vernichtung von nicht deklarierten Giftgasbeständen gemacht hat und es keinerlei Strafe dafür gegeben hat, dass da 1300 Menschen im Prinzip in Damaskus, in genau den Stadtvierteln, die Awad Fuul besucht hat, elendig zu Tode kamen. Und ab dem Moment ist den meisten Syrern klar geworden, dass es in absehbarer Zeit keinen Sturz des Regimes gibt. Was 2015 einer der ganz maßgeblichen Gründe auch für diese Massenflucht war, ist, dass die Russen, nachdem der Iran nicht geliefert hat, also 2015 sah es noch mal kurz so aus, als könnte Assad gestürzt werden, weil die Opposition trotz all dem, die bewaffnete Opposition, doch wirklich die Machtfrage noch mal gestellt hat und daraufhin ist dann Qasem Soleimani, den es ja damals noch gab, nach Moskau gefahren, hat gesagt, wir als Iran schaffen das alleine nicht, wir brauchen die russische Luftwaffe. Und letztlich 2015 ist dann diese Bombenkampagne losgegangen mit der Zerstörung, also nochmal, wo nochmal wirklich maßgeblich große Teile Syriens zerstört worden sind, mit gezielten Angriffen auf Krankenhäuser, Bäckereien, Schulen, Kindergärten. Und natürlich haben diese Flüchtlinge, und das muss man auch nochmal jetzt ganz klar im Zusammenhang mit Sudan sagen, diese Flüchtlinge sind für Putin auch eine Waffe. Also mit nichts ist es Russland so gut gelungen, Europa zu destabilisieren wie mit diesen Flüchtlingsmassen. Und seit 2015 ist einfach auch klar, Flüchtlinge sind eine der besten Waffen in diesem hybriden Krieg gegen Europa. Und es ist kein Wunder, dass heute die engsten Verbündeten von Putin, etwa General Haftar in Ostlibyen, ganz gezielt wieder Flüchtlinge einsetzt, um Europa weiter zu destabilisieren. Dass das Lukaschenko in Belarus macht. Und was aus europäischer Sicht letztlich das Verheerende ist, ist, man lernt nichts daraus. Also man lässt diese Konflikte alle wieder eskalieren. Um dann am Ende eine hochrassistische Politik gegenüber den Flüchtlingen, die eigentlich nichts dafür können, zu tätigen und darüber zu diskutieren, dass ja syrische Männer jetzt doch bitte nach Syrien zurückzugehen haben und als Trümmerfrauen ihr Land da wieder aufzubauen. Und wenn sie das nicht tun, dann haben sie irgendwie, ich weiß nicht was. Also und letztlich mit dieser Diskussion ist nur wieder der nächste Schritt, der zeigt, wie erfolgreich die Produktion von Abermillionen von Flüchtlingen vor über 10 Jahren für eben jemanden wie Putin oder auch den Iran gewesen ist.
Das Beispiel Sudan über das wir vielleicht auch mal ein eigenes Gespräch nochmal führen sollten. Aber das Beispiel Sudan zeigt ja vor allem auch, dass auch dort die internationale Einmischung ja in jeglicher Hinsicht den Konflikt verstärkt. Und es sind zum Großteil auch dieselben Akteure, die dort wieder mitmischen. Also ob das jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate sind, ob das der Iran ist und so weiter und so fort. Und erneut gibt es, kann man sagen, einen großen Abwesenden. Das ist der Westen, oder?
Ja, beziehungsweise wo er in Afrika interveniert hat, das hat sich das Ganze als ein Riesenbumerang erwiesen. Aktuell steht Mali kurz davor, in die Hände von Al-Qaida zu fallen, was irgendwie auch niemanden groß hier zu interessieren scheint. Einer der Gründe für das Erstarken der Dschihadisten wieder ist, dass die zum Beispiel im Sahel ist pro-russische Militärputsche gegeben hat, die dazu geführt haben, dass die Franzosen und Amerikaner und auch andere westliche Staaten abziehen mussten. Im Niger etwa war der Grund, warum das Militär sich mit den Russen verbündet hat, ein Flüchtlingsabkommen, das die EU mit dem damaligen nigerianischen Staat geschlossen hat, um die Sahara-Route zuzumachen. Was wiederum dazu geführt hat, dass das Militär eine seiner Haupteinnahmequellen, nämlich Menschenschmuggel, beraubt wurde und sich dann mit den Russen zusammen diese Regierung gestürzt hat und dann dieses Flüchtlingsabkommen auch mit der EU gecancelt wurde. Also es jetzt kein Flüchtlingsabkommen mehr gibt und ein pro-russische Junta, die nicht in der Lage ist, Al-Qaida zu bekämpfen. Das ist dann so eine Folge dieser sehr kurzsichtigen Politik. Einer der Hauptunterstützer der Rapid Special Forces, die ja vermutlich gerade wieder genozidal gegen nicht-arabische und nicht-muslimische Gruppen in Darfur vorgehen, nachdem sie das vor 25 Jahren als Janjaweed-Milizen schon getan haben, ist das Haftar-Regime in Ostlibyen, das ein ganz wichtiger Scharnier ist, ganz enger Verbündeter von Russland, das jetzt auch nachdem Assad gestürzt worden ist, spielt Libyen für die russische Afrika- und Mittelmeerpolitik eine zentrale Rolle. Seit Juni hat Haftar verstärkt Flüchtlinge nach Griechenland übersetzen lassen, was dazu geführt hat, dass es jetzt ein EU-Abkommen mit ihm gibt, dass die Griechen seine Küstenwache unterstützen, dass de facto dieser Warlord, der, wie gesagt, engste Verbindung zu diesen Rapid Special Forces hat, im Prinzip als zweite libysche Regierung anerkannt ist. Was verheerende Folgen hat und auch ein verheerendes Signal sendet, weil dadurch jetzt vor den Toren Europas unter anderem aus dieser Fluchtabwehrpolitik eine Zone von nichtstaatlichen Akteuren entsteht, also den Rapid Special Forces, die anknüpfen an Ostlibyen unter Haftars Kontrolle, mit sehr, sehr vielen wichtigen Bodenschätzen, enger Anbindung an Russland, in denen, wie gesagt, es keinerlei staatliche Kontrolle mehr gibt, Warlords, Massenmörder, genozidale Akteure das Sagen haben. Und ist ökonomisch für eben Akteure wie die Emirate, Russland, Ägypten sehr, sehr interessant ist, mit diesen parastaatlichen Akteuren zu arbeiten, Verträge abzuschließen, Waffen zu liefern und so weiter.
Gut, wir sind jetzt von Syrien aus in die weite Welt geschweift sozusagen. Vielleicht kommen wir am Ende nochmal nach Syrien zurück. Wie wir besprochen haben, von dieser ganzen Diskussion über Abschiebungen und so weiter, hältst du nicht viel, aber stattdessen natürlich die Frage, was wäre denn sinnvoll, was jetzt die europäische Politik, was eine deutsche Regierung denn machen könnte, wenn sich diese Diskussion und dieser Weg schon als Sackgasse erweisen?
Ich denke, ich lobe nicht gerne deutsche Politiker, ich muss aber sagen, ich fand die Reise von Herrn Wadephul wirklich mal was man positiv erwähnen kann. Also im Prinzip drei- oder viergleisig zu fahren. Also einerseits zu sehen, die größten Probleme Syriens jenseits von allen Fragen, politischen Fragen, sind ökonomische. Fast 50% Arbeitslosigkeit, 70% aller Syrer leben weiterhin unter dem Existenzminimum. Also es bedarf da eines massiven ökonomischen Aufbaus. eines eigentlich Marshallplans, wenn man schon die Parallelen zu Europa 1945 zieht. Und die müssen getätigt werden. Und da ist es jetzt auch nicht, da ist nun mal der Ansprechpartner dieses syrische Interimsregierung mit dem ehemaligen Al-Qaida-Mann an der Spitze, die ja immerhin dafür sorgen, dass das, ja, ich mag dieses Wort nicht, aber dass eine gewisse Stabilität in Syrien erstmal herrscht und man zumindest mal sich vorstellen kann, dass dieses Land jetzt eine Zukunft hat. Also eine ökonomische Unterstützung, Wiederaufbau mit einer ganz klaren Fokus darauf, dass man zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützt, ein ganz klar immer wieder betont, wie wichtig eine Verfassung ist, die nicht auf irgendwelchen islamistischen Grundlagen beruht, wie das die momentane syrische tut, dass die Integration oder Föderalisierung und Dezentralisierung des Landes unter Berücksichtigung der Interessen von Drusen, Kurden, Alawiten auch enorm wichtig ist, es keinen neuen Zentralismus geben kann und man das sozusagen als EU, als Europa begleitet im Wissen, dass Syrien ein ganz wichtiges Nachbarland ist. Ne? Weil wir einfach auch wissen, für die USA, also aus Sicht von Trump, ist momentan eigentlich wichtig, dass Syrien jetzt offiziell die Koalition gegen den Islamischen Staat beigetreten ist. Also damit Damaskus zum ersten Mal sozusagen auch sicherheitspolitisch auf westlicher Seite steht und nicht auf der anderen. Und was mit seinen saudischen und türkischen Freunden die USA gerne würden, ist Syrien in einen sehr stark von den Golfstaaten und der Türkei dominierten Nahen Osten einzubinden. Das wiederum kann eigentlich nicht im Interesse der Europäer sein. Was europäisches Interesse sein müsste, ist zu sagen, wir wollen jetzt nicht die Monarchien und Vorstellungen von Sultanats, die da in Saudi-Arabien, den Emiraten und Ankara herrschen, sondern was wir wollen, ist eine Nachbarschaft, in denen eben Demokratie, Menschenrechte, die Perspektiven für die mehrheitlich junge Bevölkerung im Vordergrund stehen und dafür treten wir ein. Das sehe ich aber momentan irgendwie auch nicht.
Gut, mit diesem Resümee würde ich sagen, wir können das Gespräch heute erst einmal zu Ende bringen. Herzlichen Dank, Thomas, dass du dir nochmal Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir werden sehen, vielleicht werden wir in näherer Zukunft dann nochmal anschließende Gespräche führen über Syrien oder, wie schon angedeutet, vielleicht auch über den Sudan, ein Konflikt, der völlig unter dem Radar abgelaufen ist, längste Zeit und auch jetzt noch immer viel zu wenig Beachtung genießt. Also nochmal herzlichen Dank, Thomas.
Sehr gerne.
Und auch herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuseher und Zuseherinnen, wie immer am Ende unserer Videos der Aufruf, wenn Sie an unseren Inhalten, unseren Videos Interesse und Gefallen gefunden haben, dann abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie, auch das hilft uns natürlich weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Herzlichen Dank.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und
eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.